Herzlich willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die sich mit ihrem Vortrag von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 114, Gendern, ja oder nein? Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Einerseits soll unsere Sprache gerechter werden, andererseits ist die gegenderte Sprache für viele von uns gewöhnungsbedürftig. Ja, da gibt es ungewohnte Pausen, Genderzeichen, Sternchen, Doppelpunkt und Unterstriche. Ich muss gestehen, was das Gendern anbelangt, bin ich noch zwiegespalten. Ich liebe unsere Sprache und an manchen Stellen tut mir das Gendern im Ohr weh. Ich empfinde das als holprig, schwer lesbar und manchmal stört es mich auch in meiner flüssigen Formulierung. Ich will mich der Sache heute aber nähern, denn ich weiß, Sprache produziert Bilder und Bilder lenken und prägen unsere Wahrnehmung. Ich möchte Ihnen mal drei Beispiele geben. Erstes Beispiel. Zum Beispiel sagen Sie, die Tänzer tanzen Schwanensee. So, die Tänzer tanzen Schwanensee. Was stelle ich mir vor? Eine Szene nur mit männlichen Tänzern. Und im gleichen Augenblick denke ich irritiert, Moment mal, Stimmt doch nicht, wieso? Tänzer, werden die Schwäne nicht immer von Frauen getanzt? Die Tütüs der Tänzerin, die wiegen doch immer so wie Schwanenfedern und so ein Schwan. Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber das ist doch eher anmutig. Oder vergleichen wir mal, die Polizisten schlagen auf Demonstrantinnen ein. Da denke ich, oh nee, geht gar nicht, auf hilflose Frauen schlagen. Höre ich aber, die Polizistinnen schlagen auf Demonstranten ein, ich weiß nicht, welcher Gedanke ihnen in den Kopf schießt, aber ich denke, was? Was ist denn da los? Ey, glaube ich nicht, sowas passiert nicht. Andererseits, ich bin Lehrbeauftragte in einer Hochschule. Wie spreche ich die Studenten und Studentinnen an? Die Studenten ist männlich, das generische Maskulinum. Ja, ich muss gestehen, bis dahin war es mir überhaupt noch nicht aufgefallen. Als ich studierte, empfand ich das Wort Studenten null diskriminierend. Also bei dem Wort Studenten habe ich mich genauso angesprochen gefühlt. Aber nur weil ich auf der Leitung stehe, heißt es tatsächlich noch lange nicht, dass es auch für alle anderen gilt. Was wäre jetzt die Alternative? Der Student, der geht jetzt schon mal gar nicht. Die Studierenden ist grammatikalisch falsch. Das ist das Partizip Präsens. Das bedeutet, ich mache es im Augenblick. Eine Studierende geht auch mal abends in den Club und studiert dann, vermuten wir mal, nicht. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin super gespannt auf meine heutige Interviewpartnerin, denn sie ist Volljuristin, eine humorvolle Optimistin und überzeugte Diversity-Expertin. Durch ihre Vorträge und Trainings sensibilisiert sie ihr Publikum nicht nur für das Thema Diversity, sondern bewirkt auch echtes Umdenken. Ihr Buch Komplexität von Diversity Meistern ist in diesem Jahr in zweiter Auflage erschienen. Ihr Ziel ist es, einen anderen Blick auf das Thema Vielfalt zu bekommen und mit Lust und Laune Diversity noch einmal neu zu denken. Ich bin wirklich total gespannt. Freuen Sie sich mit mir auf Anna Engers. Herzlich willkommen, liebe Anna. Schön, dass du heute da bist.
Danke dir. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Liebe Anna, in der Einleitung, da habe ich mich schon dazu bekannt, mit dem Gendern noch nicht im Reinen zu sein, möchte aber gleich mit etwas einsteigen, womit ich vermutlich sofort auf die Pro-Gender-Seite katapultiere. Und zwar, es geht um unsere Rollenbilder für Kinder. Es gibt eine Studie der Universität Rostock über audiovisuelle Diversität aus dem Jahr 2017. Ich denke, es wird sich schon ein bisschen was getan haben, aber vom Prinzip her wird es tatsächlich noch ganz ähnlich sein. Die Studie verlinke ich auch in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Studie wurde die Geschlechterdarstellung in Film und Fernsehen untersucht. Es wurden die Rollenbesetzungen ausgewertet, darunter auch beim Kinderfernsehen. Das Ergebnis des Kinderfernsehens, nur eine von vier Figuren ist weiblich. Auf eine weibliche Tierfigur kommen 9 männliche. Moderatoren und Moderatorinnen sind zu 2/3 männlich. Also, Frauen sind nicht nur bei weitem unterrepräsentiert, sondern auch viel zu selten in männerdominierenden Berufen zu sehen und natürlich auch umgekehrt. Und da möchte ich auch gleich meine erste Frage anschließen. Liebe Anna, was meinst du denn? Sind es eher die Rollenbilder? Also zum Beispiel, meine Tante hat eine Autowerkstatt und ich will später auch mal eine. Oder ist es die Sprache, die die Kleinen dazu animiert, später einen geschlechtsuntypischen Beruf zu ergreifen?
Ja, es ist beides. Es ist tatsächlich beides. Und das ist tatsächlich auch das, was ich gerade viel trainiere im Grunde, ne? Oder mir viele Workshops dazu anbiete. Es ist Beides. Also wir müssen anfangen, also wir müssen gar nichts. Wir können anfangen, an Rollenbildern zu arbeiten, und das sollten wir tun. Und wir sollten das unbedingt tun, und wir sollten in den Kinderbüchern, und das sprichst du total richtig an, da müssen wir anfangen, und da könnten wir wirklich einfach viel mehr auch die weibliche Form bildlich abbilden. Und genauso ist es einfach toll, wenn dann eben auch steht da, ne, die Polizistin hat den Wagen angehalten und oder nimmt den Unfall auf, und der Arzt kommt und transportiert die Verletzten ab. Also dieses irgendwie da im Wechsel die Geschlechter zu zeigen und aber auch in der Sprache darzustellen. Und das ist was, was ich eigentlich ganz, ganz toll finde und was ich an der deutschen Sprache auch so toll finde. Und da sind wir voll im Thema drin, die deutsche Sprache ist eine highly gendered language. Das bedeutet, wir können es im Deutschen ganz schwer von Personen, wenn wir von Personen sprechen, das Geschlecht nicht benennen. Mhm. Also wir müssen im Grunde ganz schnell auf das Geschlecht gehen, weil wir eben die unterschiedlichen Artikel haben und wir haben auch die unterschiedlichen Pronomen. Das heißt, wenn wir in Deutschland im Deutschen von Menschen sprechen, ist es eben schwierig, wirklich neutral zu sprechen. Müssen wir aber ja aber auch gar nicht. Also es ist ja auch total schön zu sagen, gerade ne, wenn wir bei den Kindern sagen, das abwechselnd zu machen und zu zeigen, dass die Berufsbilder eben es in beiden Geschlechtern gibt. Und dann finde ich, und das ist, da drehe ich immer den Spieß um, zu sagen, und wir haben im Deutschen, wir haben ja die Möglichkeit, von der Pilotin und der Polizistin zu sprechen.
Das stimmt, das ist in anderen Ländern manchmal anders, kommen wir nachher noch zu. Genau, wir haben die Möglichkeit. Ich finde es auch, es macht auch die Welt genauer. Mhm. Ich bekomme auch ein klareres Bild von der Realität, wenn auch ganz klar gesagt wird, ja, wer ist denn das jetzt? Ist das jetzt eine Frau oder ist das jetzt ein Mann?
Ja, und absolut richtig. Und das ist eben, da sind wir nämlich auch bei der Grammatik. Also wenn ich einen Raum habe, wo 99 Lehrerinnen sind versammelt, ne, warum auch immer, und dann eben ein
Lehrer dazu. In Grundschulen ist das so.
Genau. Und ein Lehrer dazu kommt, dann ist das, ja, machen wir grammatikalisch daraus 100 Lehrer. Aber das, ja, Bild ist genau, wie du sagst, die Realität. Da sitzen nun mal 99 Frauen.
Ja.
Ja, das ist doch nicht die Realität. Also müssen wir doch überlegen, wie können wir das anders darlegen, wenn da nur ein Mann ist und 99. Ne? Klar ist das jetzt konstruiert, aber da sind wir eben beim generischen Maskulin, und das ist auch nicht eben immer funktioniert. Und ich finde noch mal, weil mir das so wichtig ist, dass wir dürfen, ich will mal aufhören, ich stupse da selber drüber, weil ich möchte.
Wir haben das so drin.
Mit erhoben. Ja, genau, und ich möchte auch nicht, nee, das ist so mein Ansehen, ich möchte gar nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, hier, ne, und ich bin weder Diversity-Polizei noch Sprachpolizei, ja, also das gibt es ja nicht, und ich möchte so gerne, dass wir in Deutschland eben dieses Thema leicht angehen, deswegen auch das in meinem Buch, so dieses, es soll leichter werden, dieses komplexe, ja, Thema einfach.
Ja, finde ich super.
Finde ich so schade, möchte ich nämlich nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger kommen und du musst gar nichts, ne, du musst. Aber wir könnten eben drüber nachdenken und sagen, Mensch, wir müssen an diesen Rollenbildern arbeiten, und das können wir nämlich wirklich tun, indem wir an unserer Sprache arbeiten und dort eben näher hinschauen.
Oh ja, super Stichwort, Leichtigkeit. Denn du musst, das schwingt so bei der ganzen Gender-Diskussion mit. Also viele fühlen sich durch die Gendersprache eingequetscht wie in einem Sprachkorsett. Mhm. Ich meine, das sind ja sowieso so viele Sprachveränderungen ein. Erst gibt es da unzählige Anglizismen, dann werden wir von vielen Unternehmen ungefragt angeduzt. Und jetzt gibt es auch noch eine Gender Gap. Mhm. Und ich frage mich, wer legt das denn fest? Also wer bestimmt denn die Sprachveränderungen? Also wie setzen sie sich denn durch? Ist es die Mehrheit? Oder? Also ich bin total gespannt, was du darüber denkst.
Ja, also es ist ja so, Sprache ist ja im Fluss, ne? Sprache verändert sich, das erleben wir auch immer wieder, und Sprache gehört uns allen, und Sprache hat ein großes Publikum. Und natürlich gibt es im Deutschen, es gibt den Duden Verlag, der darauf reagiert, aber das ist ganz wichtig, der reagiert auf das, was im Sprachgebrauch jetzt gewöhnlich ist, ne? Also der nimmt Begriffsbezeichnung auf oder Redewendung auf, wenn das im sprachlichen Gebrauch eben vorkommt. Also der Duden ist im Grunde langsamer, und dann gibt's da noch diesen Deutschen Rat für Rechtschreibung oder wie auch immer der genau heißt, die sich natürlich auch die sprachlichen Veränderungen angucken. Aber soweit ich weiß, ist, oder ich meine, das ist uns ja allen auch irgendwie deutlich oder klar, es gibt ja niemanden, der sagt, du musst, jetzt sind wir bei muss, ja, so sprechen oder so schreiben. Es gibt Rechtschreibregeln, an denen wir uns jetzt eben alle halten sollen, aber die ändern sich ja auch ständig. Also auch das, ja, ist eben, oh ja, ein Thema. Und auch das, um diese Gender-Debatte nochmal auch wirklich aufzugehen, wir gehen ja, glaube ich, gleich auch noch näher rein,
ist, ja, ja, ja.
Es ist natürlich immer so, dass wir keine Veränderung mögen. Wir Menschen mögen keine Veränderung. Und wenn ich Menschen daherkomme und sagen, Mensch, sprich doch jetzt so und so oder sprich dies oder schreib dies, dann sagen wir erstmal, oh, ich muss mich jetzt verändern, habe ich keine Lust zu. Ich habe aber auch keine Lust zu gehabt, Schifffahrt mit 3F zu schreiben. Ja, mache ich jetzt auch. Ja, muss ich machen, weil mich das tierisch aufregt, wenn im Word-Dokument da immer so ein roter Strich drunter ist, wenn ich es konsequent mit 2F schreibe. So,
ja, ja.
Und das ist ja immer, und Rechtschreibreform, was haben wir uns alle aufgeregt und sowas? Und die einen sagen, ich mache das auch nicht. Ja, alle mitnehmen können wir nicht, ist nicht so schlimm. Aber das ist ja, Sprache ist im Fluss und jetzt kommt wieder Veränderung. Und jetzt, warum die Debatte jetzt so riesig und so laut ist, ganz ehrlich, ich verstehe es gar nicht so. Und das hat, ich glaube, es hat damit was zu tun. Also erstmal Veränderung mögen wir nicht. Und ich glaube auch, da schwingt so eine gewisse Angst mit, dass sich nämlich gesellschaftlich was tut. Und da sind wir jetzt wirklich ganz tief dabei. Ne? Also gendern bedeutet ja, und das ist mir auch ganz wichtig, auch hier zu betonen, gendern bedeutet nicht automatisch Genderzeichen benutzen, welches auch immer, ob Doppelpunkt und Sternchen oder sowas. Also für mich nicht, das ist meine Idee. Gendern bedeutet für mich, die deutsche Sprache in ihrer Vielfältigkeit eben zu benutzen. Und ich glaube, das ist was, was denen draußen da oft gar nicht klar ist, dass die denken, gendern, sie müssen jetzt das Sternchen benutzen. Und gendern bedeutet für mich nämlich auch zu zeigen, wie männlich dominiert die Sprache ist und dann eben im nächsten zu sagen, okay, wie machen wir die Frauen sichtbarer und alle anderen. Aber bei den Frauen sind wir ja nun mal bei einem ziemlich großen Prozentsatz schon. Weil nämlich die deutsche Sprache sehr, sehr dominant, ich mache ein Beispiel, nach dem unbestimmten Pronomen wer, machen wir immer weiter mit der. Wer ins Schwimmbad geht, der sollte an Badesachen denken. Wir sagen nicht, wer ins Schwimmbad geht, die sollte an Badesachen denken. Das ist aber genauso richtig. Machen wir nicht.
Ist genauso richtig. Ja. Ah, das finde ich super. Also, dass du sagst, irgendwie, man reizt so die Vielfalt aus. Ich glaube, dass das Problem ist eher, dass die Leute oder dass viele Menschen denken, dass es die Vielfalt eindämmt und dass es irgendwie schmaler wird. Und ich meine, denn eigentlich gab es ja auch Veränderungen in der Sprache, die gab es ja schon immer. Und ich verstehe natürlich, ich gebe dir da total recht, Schifffahrt mit 3F, da hatte ich auch ein Thema. Also die Jugendsprache ist ja auch ratzi-fatzi und superschnell in ihren Neuschöpfungen. Ja, genau, ne? Also und tatsächlich auch die neue Technik, durch die Technik, da schleichen sich ja ratzfatz neue Begriffe rein. Ja, also wir haben jetzt googeln, ja, runterladen, da stört sich ja überhaupt niemand, findet überhaupt keiner komisch, genau. Ja. Dass man sagt, wieso muss ich jetzt runterladen oder downloaden, ja, ist völlig, und dann gibt's, da ist natürlich, du hast total recht, also es gibt ja auch andere Worte, die einfach mal so verschwinden, weil sich auch die Gesellschaft verändert, wie so beispielsweise das Fräulein, also das ist ja auch verschwunden, weil es da irgendwie auch einen gesellschaftlichen Konsens gab, dass man sagt, naja, kann ja eigentlich nicht sein, eine unverheiratete Frau irgendwie mit einem Laien ist ja irgendwie blöd, hat sich so eingeschlichen für alle und haben alle eingesehen und übernommen.
Genau, und das ist nämlich das, womit ich dann irgendwie unterwegs bin und sage, Mensch, lasst uns doch gucken, was die Sprache eben kann. Und ich habe es gar nicht selbst irgendwie entwickelt. Ich finde das immer, das klingt so ein bisschen so, aber ich habe so 7 Schritte oder 7 Möglichkeiten bis zum Genderzeichen. Und das sind eben 6 Möglichkeiten, die wir vorher uns überlegen könnten, ob wir einen Text so schreiben oder eben auch sprechen und das eben auch genderinklusiv ist und genderneutral ist. Ja, und ein Schritt von dem ist zum Beispiel auch zu sagen, ne, man kann ja auch mal anfangen. Also es gibt ja auch viele Unternehmen, die sagen, also es geht, möchte ich nicht, wir möchten nicht gendern. Und dann sage ich, gut, dann fangt doch wenigstens an, beide Geschlechter zu nennen. Wohl wissend, dass es natürlich nur binär ist, Mann und Frau. Aber das ist die sogenannte Beidnennung oder die Paarung, wenn wir einfach anfangen würden zu sagen, ne, und eben Polizisten und Polizistinnen, ich finde, so viel Zeit darf sein. Und ich finde auch, definitiv, das ist was, ja, und wir kennen es ja auch.
Wir sind ja schon gewöhnt.
Ja, und wir kennen es ja auch von sehr geehrte Damen und Herren.
Natürlich.
Also da haben wir es auch immer gesagt. Und natürlich, ich finde, das ist irgendwie, also um auch vielleicht dieses, ne, die manche Sprachgebrauche, die vielleicht auch ungewöhnlich sind, kommen wir ja gleich auch nochmal zu der Partizipialform, das dann zu umgehen, sagen, okay, dann bin ich wenigstens mal konsequent und mache eben männliche und weibliche Formen. Dann ist aber immerhin, ne, 50% der Gesellschaft ja schon mal mit abgedeckt. Und das ist auch was, finde ich, was wir schön in die Grundschule mitnehmen können. Ja, ich finde es schwierig, in einem Grundschüler zu erklären, also nach dem Wortstamm musst du jetzt ein Sternchen setzen und dann mit der weiblichen Form weitermachen. Ja, das geht nicht. Also völlig richtig. Aber wenn man sagt, hier, ne, das sind Schüler und Schülerinnen oder du schreibst eine Geschichte über eine Polizistin, also das ist doch okay. Da sind wir schon mal einen ganz großen
Schritt
weiter.
Finde ich auch.
Da müssen wir uns jetzt gar nicht drüber aufregen.
Ja, und da bin ich auch total bei dir. Und dann gewöhnen die Kleinen sich auch dran und dann haben die das auch schon drin und dann finden die Kleinen das auch irgendwie völlig in Ordnung und völlig normal. So haben wir ja auch Sprache gelernt. So, und deswegen haben wir ja auch häufig auch so Widerstände. Ich würde ganz gern nochmal in dieses Widerstandsthema, bevor wir so drauf kommen, was kann man wirklich machen und zu deinen 7 Schritten kommen, würde ich gern nochmal drüber sprechen. Warum ist denn deiner Meinung nach die Diskussion um die Gendersprache so aufgeladen? Warum ist das so hitzig? Warum ufert das so aus? Also steckt da irgendwas dahinter? Oder worum geht es da eigentlich?
Ja, ich glaube,
also außer Veränderung.
Genau, ich glaube, das ist das. Also das ist wirklich diese Angst. Ich muss jetzt was verändern. Ja, ich muss an meinem Sprachgebrauch verändern. Das mögen wir einfach gar nicht. Und eben vielleicht auch so dieses, also Veränderung ist, glaube ich, ein Riesenthema. Und dieses so ein bisschen eine Angst, oder kommt eine große Welle. Ich verstehe sie aber wirklich überhaupt nicht. Und es gibt eine ganz große gesellschaftliche eben Veränderung. Ne? So dieses, aber eben. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum das so ist, weil wie gesagt, es gibt keine Sprachpolizei. Ich kann ja niemanden dazu verpflichten, zu gendern, ja, oder gender-inklusiv zu sprechen. Und ich finde auch, alle, die mit mir diese Diskussion führen, finde ich schon gut. Ich finde, also ich störe mich an den Menschen, die es wirklich komplett kategorisch ablehnen und sagen, und ich denke auch gar nicht drüber nach. Ich finde, solange wir diskutieren, finde ich das super. Und wenn auch nachdem ich vielleicht meine Möglichkeiten, ne, vorgeschlagen habe, jemand sagt, nee, ich mache es nicht, ja, dann ist es auch okay. Aber dann hat er sich damit auseinandergesetzt oder sie und hat drüber nachgedacht und wird dann auch merken, dass das doch, das ist, viele Dinge gibt, die einfach schon übernommen werden und die immer gewöhnlicher werden. Ja, also ich finde, diese Partizipialform, die hören wir jetzt immer mehr und die hören wir auch in den Nachrichten und bald hören wir es nicht mehr.
Ja. Hast du den Eindruck, dass sich das langsam beruhigt, die Gender-Debatte? Oder?
Nee, oder ist tatsächlich noch nicht. Wir sind da noch ganz, ganz am Anfang, weil eben ich auch oft einfach mit Leuten zu tun habe, die es ablehnen und die suchen sich natürlich dann nur lauter Argumente, die ihre Erwartungen eben entsprechen und dann knallen die mir immer diese ganzen Argumente hin und dann muss ich die natürlich immer zu versuchen, irgendwie zu entkräften. Nee, ich glaube, da sind wir doch, da brauchen wir noch einen Schritt, weil da einfach auch mehr mit dran hängt. Ne? Da hängt im Grunde ja das Diversity auch mit dran und das ist ja auch, was auch eben, ne, zu Veränderungen führt und ein Begriff ist, der wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes vielfältig ist und Leute, glaube ich, einfach wirklich schwer damit eben umgehen können und nicht wissen, was es bedeutet und auch eben diese große Angst. Ne? Aber ne, vor Veränderung, oh, mag ich nicht, ist doch gerade alles so gut, wir mögen keine Veränderung. So, und jetzt werden sie vermeintlich gezwungen, weil das eigentlich ein Riesenthema ist und dann wehren sie sich erstmal gegen. Und das ist jetzt auch nicht, also ich merke das ja selber bei mir auch, ne? Ich wehre mich natürlich auch gegen Dinge, ne? Also wenn jetzt irgendwie diese Technik hier, wenn das immer wieder neu und sowas, habe ich auch keine Lust zu. Also das ist völlig normal, dass wir Menschen uns gegen Veränderungen erstmal wehren, weil wir dann nämlich neu lernen müssen und dazu sind wir zu faul zu und haben ja keine Lust, ne? So, und deswegen, das ist...
Und hat ja auch schön geklappt, also das, genau, ist, das muss man tatsächlich manchmal auch bedenken. Also man hat sich so eingewöhnt und das klappt super und irgendwie und dann kommen die mit was Neuem und ich denke so, boah, ich will aber überhaupt nichts Neues. Warum soll denn was Neues kommen? Ja. Also, na toll. Manchmal ist es dann wirklich auch toll, wenn man sich reinfriemelt. Manchmal auch nicht, aber genau. So, ja, also ich bin auch nicht so ein, ich finde Veränderungen, ja, haben wir im Leben, ist tatsächlich auch was ganz Stetiges. Das Einzige, was tatsächlich feststeht, ist, dass sich immer alles verändert.
Und da ist natürlich Sprache auch ein Thema. Ich meine, das geht ja jeden was an. Ne? Deswegen geht es, glaube ich, auch so hoch, weil jeder dazu eine Meinung hat. Es geht jeden was an.
Ne? Ja, das stimmt.
Ist eben, wenn ich jetzt, ne, bestimmte Themen habe, die in meinem Bereich einfach nicht sind und berufliche Themen oder sowas, dann, und die mich nicht betreffen, dann kann ich die einfach auch liegen lassen und muss ich mich nicht aufregen. Aber Sprache, da haben wir ja alle was zu sagen. Ne? Ich glaube,
das ist definitiv. Definitiv. Ja, und deine 7 Schritte, also wenn ich beispielsweise jetzt die Gendersprache nicht oder das Genderzeichen nicht nutzen will und einen Vortrag halten möchte und die Zielgruppe ist eher konservativ und ich möchte mich aber trotzdem genderneutral ausdrücken, welche Möglichkeiten habe ich? Also vielleicht, wie gelingt es mir? Also ich will auf deine 7 Schritte zu sprechen kommen, möchte aber gleich unseren Hörern und Hörerinnen zur Inspiration die Homepage, die kennst du bestimmt auch, geschicktgendern.de ans Herz legen. Und jetzt würde ich natürlich gerne zu deinen 7 Schritten kommen. Also, was ist deine Empfehlung?
Ja, genau. Also diese Seite geschickt gendern, die ist wirklich ganz großartig. Und das ist im Grunde ein Schritt von den sieben. Die stehen auch irgendwie alle nebeneinander. Ich glaube, bei mir ist es jetzt 3 oder 4. Ist aber auch egal. Aber das ist genau ein Punkt. Und das ist die geschickt gendern.de, die versucht einfach neutrale Umschreibungen zu finden. Und genau. Das ist ein Glossar. Da kann man wirklich alle Begriffe gucken. Und da sind ein paar dabei, die sind wirklich richtig gut. Und ein paar, die sind ein bisschen holprig und ein bisschen umständlich.
Genau.
Wenn ich einfach neutral über Arbeitnehmer sprechen möchte und eben nicht ganz klar im Sinne habe, das ist Kollege XY, dann kann ich eben von Beschäftigten sprechen oder ich kann von der Belegschaft sprechen. Ne? Also die Belegschaft ist angehalten, Schutzkleidung zu tragen. Also so, und es geht im Grunde los. Der erste Schritt ist ganz klar, ich muss halt gucken, ist das Geschlecht gerade konkret wichtig? Wenn ich jetzt dir erzähle, dass ich gestern mit meiner Freundin in Wein trinken war, ja, dann ist das natürlich klar, habe ich meine Freundin im Blick und im Kopf und dann ist es ganz klar, dass ich von meiner Freundin erzähle. Also das ist, wenn ich das Geschlecht weiß und wenn ich eine Geschichte erzähle über eine konkrete Person, dann benenne ich natürlich das Geschlecht. Also da ist es total affig, es nicht zu tun. Ja genau, aber du glaubst gar nicht, was ich alles erlebe und was die Leute denken, so sie müssten das jetzt auch gendern. Ja, nein, natürlich nicht. So, ja, es ist echt so. Und aber es ist eben auch ganz oft, dass man es auch weglassen kann. Also ich mache mit meinen Gruppen eben Textbeispiele und es ist ganz oft so, dass es gar nicht wichtig ist. Also ich sagte ja eingangs, Deutsch ist eine highly gendered languages, aber muss man gar nicht immer, es ist tatsächlich auch immer benennen. Also das ist der erste Schritt. Ist das Geschlecht gerade konkret wichtig? Weiß ich es, benenne ich es, wenn nicht, lasse ich es vielleicht weg. Das zweite ist, die haben wir auch schon drüber gesprochen, die Beidnennung oder die Paarung. Also zu sagen, wir sprechen zumindest beide Geschlechter an oder wir sprechen sie eben auch im Wechsel an. Und das ist was man ganz oft jetzt schon in den Zeitungen und auch im Spiegel und in der Zeit und sowas liest, die wechseln einfach. Wenn das Geschlecht,
das ist super.
Erster Schritt, ne, wenn das Geschlecht nicht wichtig ist, wenn ich über die Berufsgruppe als solche schreibe, wenn ich sage, ne, die Ärzte gingen auf die Straße und genauso gingen auch die Pfleger auf die Straße oder Krankenpflegerinnen oder so. Also dieses, dass du wirklich im Wechsel machst. Ne? Die Ärzte gingen auf die Straße und die Pilotinnen gingen auf die Straße. So, also kann man.
Ja, weil es auch immer schwierig ist, wenn du so Aufzählungen machst und du hast immer beide Geschlechter, dann wird das so ein endloser Bandwurmsatz.
Genau.
Und da finde ich das Abwechseln super.
Genau, und das finde ich zum Beispiel für Kinderbücher, haben wir auch schon drüber gesprochen, auch ganz schön. Ne? Die eine Geschichte geht über den Pilot und die andere geht über die Ärzte. So. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, diese Umschreibung zu finden. Ja, also da gibt's wirklich tolle Wörter, wie eben auch, ne, der Manager wird zur Führungskraft. Das ist dieselbe Aussage, fertig. Und das ist dann genderneutral. Mhm. Also bei der Beidnennung ist einfach, das ist klar, dass die eben nur binär männlich-weiblich abdeckt. Und bei der Umschreibung und zum Beispiel Führungskraft, da haben wir eben alle anderen auch mit dabei, die sich binär nicht einordnen wollen. Dann ist eine schöne Möglichkeit, wenn das Geschlecht eben konkret auch nicht wichtig ist, zu sagen, wir gehen in den Plural. Ne? Also wenn es wirklich, wenn das gleiche Beispiel von vorhin, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Schutzkleidung zu tragen, dann kann man auch sagen, die Beschäftigten sind verpflichtet, Schutzkleidung zu tragen.
Ja.
Das ist gegendert. Muss man sich überhaupt nicht aufregen. Ja, das ist, und es ist dieselbe Aussage, ja. Und fällt mir gerade ein, nochmal zu diesem Weglassen, mein erster Schritt, ne? Wenn man sagt, wie der Kunde ist verpflichtet, Maske zu tragen. Dann kann man auch sagen, bitte tragen Sie Masken. Und das heißt dann in die direkte Anrede gehen. Mhm. Weil gegendert wird ja nur in der dritten Person. In der dritten Person Singular oder in der dritten Person Plural. Wenn ich alles in die direkte Anrede setze, ins Du oder ins Sie, oder ne, bitte tragen Sie Masken, dann muss ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist absolut, das ist von vornherein genderinklusiv. Also kann ich mir überlegen, und das ist zum Beispiel was wir ganz oft jetzt in Stellenanzeigen sehen. Ne? Wir suchen dich. Wir bieten, wir sind ein Unternehmen und dann wir suchen dich und wenn du das und das kannst, dann bewerbe dich bei uns und so. Also so, das ist gegendert, fertig, muss man sich gar nicht drüber aufregen. Ja, und das ist,
stimmt.
Und das sind so Dinge, und das kann ich ja alles gucken und dann eben, ne, jetzt sind wir bei der Partizipialform. Mhm. Also das hört man jetzt ja, ne, die Studierenden, die Teilnehmenden, die Mitarbeitenden und da finde ich, also das hast du in der Einleitung ja auch noch beschrieben. Also bei Studierenden ist es ja so, dass du, also erstmal kommt das von Students, Studentes, das aus dem Lateinischen, das ist die Partizipialform 1. Das ist die Verlaufsform, ja. So, und also zu sagen, wir haben das jetzt eben ins Deutsche so übersetzt, dass wir gesagt haben, Student, ja klar gibt es die Studierenden und ja klar ist es die Verlaufsform. Ich bin gerade etwas dabei zu tun. Aber wir brauchen dieses Wort, also wir sind uns ja einig, dass wir ein Wort gesucht haben, um diesen Status zu beschreiben, ne, des Studierens, des
Studiums. Ja, ja.
Und da machen wir, wollten wir, also ne, die Gender-Befürworter sagen, okay, wir müssen uns das natürlich irgendwie da ein bisschen einfacher machen, aber es geht darum, den Status zu beschreiben. Und wenn wir jetzt mal rübergehen zum Beispiel in den Sport, ne, also wenn wir von den Schwimmern und der Schwimmerin reden und wenn die nämlich gerade, ne, also Wettbewerbe, wenn die nun mal gerade ins Becken springt, ja, dann ist es eigentlich eine Schwimmende. Aber wir kämen noch nie auf die Idee zu sagen, ne, hier die Schwimmende gerade. Und wenn sie gerade aus dem Becken raussteigt, dann ist es die Geschwommene. Wir benutzen in der deutschen Sprache, dass die Partizipialform gar nicht so häufig. Kann man auch ja, genau. Wir würden doch immer von der Schwimmerin reden. Und die Schwimmerin sitzt ja auch abends mal und isst eine Pizza. Und wir würden trotzdem darum, weil wir den Status beschreiben. Wir beschreiben den Status. Aber wir sind eben nicht so korrekt, dass wir sagen, okay, wenn die im Becken schwimmt, ist es die Schwimmende. Ja, das tun wir nicht. Und die Geschwommene. Das machen wir nicht. Müssen wir auch nicht, weil das klingt ein bisschen ungewohnt und wir haben ja irgendwie sozusagen die Schwimmern. Also der Status. Ich bin bei dem Status. So. Und dann ist es, finde ich, zu sagen, okay, jetzt die Studierenden auch, ja, wenn es die Verlaufsform ist und sie vielleicht, wenn sie abends Pizza essen, vielleicht nicht Studierend sind, obwohl, ganz ehrlich, wir wissen ja gar nicht, ob sie nicht bei der Pizza auch über ihr Studium reden oder über die Facharbeit, die sie gerade schreiben, ne? Also jetzt bin ich spitz auf Knopf, ja, jetzt bin ich spitz auf Knopf, ich weiß, aber warum nehmen wir denn nicht diese Form, diese Partizipialform, die wir ja haben? Also das ist ja eigentlich so toll, dass wir die deutsche Sprache so haben.
Und wir setzen die einfach mal ganz in den ganz fleißigen Modus und sagen, okay, Studierende, also Studenten studieren immer. Ja, es ist super.
Ja,
es ist toll.
Genau.
Ja, toll.
Ja, und ich setze noch zwei drauf, weil nämlich wir benutzen sie nämlich schon. Also wir machen das, wo es vielleicht auch nicht ganz korrekt ist, die Auszubildenden.
Ja. Stimmt.
Wir reden von Auszubildenden, weil wir Lehrlinge abgeschafft haben, weil dieses Ling ist so eine Verniedlichung und eine Abwertung. Deswegen haben wir das umbenannt. Wir sind die Auszubildenden. Es kommt keiner auf die Idee, dass die Auszubildenden eben nicht auch abends irgendwie bei der Pizza sitzen. Und Auszubildend bin ich während dieser 3 Jahre. Ich bin ein Azubi oder eine Azubine. Das ist jetzt wieder, ne? So, aber ich bin eine Auszubildende.
Ja, ja,
da ist das Beispiel. Partizipialform drin. Ja, da benutzen wir sie.
Ja, stimmt. Ja, super, so. Super Beispiel.
Und noch ein Beispiel, damit mache ich sie dann in Anführungszeichen fast mundtot, der Vorstandsvorsitzende. Der ist auch Vorstandsvorsitzend, wenn er auf dem Golfplatz ist.
Toll, das ist ein super Beispiel, toll.
Also ich stoße da viel auf Gegenwehr. Also ne, zweierlei. Ja, wir wollen versuchen, einen Status zu beschreiben, ne, wenn die, über die Menschen, ne, die ist ja auch wie ein Berufsstudent oder Studentin oder Studierende. Ne? Also ja, aber wir behelfen uns da eben mit der Partizipialform, weil wir sie eigentlich gar nicht benutzen. Wir benutzen sie in die eine Richtung nicht, da sind wir nämlich auch nicht korrekt. Ich bin jetzt wieder bei der Schwimmenden, da benutzen wir sie nicht, obwohl es vielleicht korrekter wäre. So, und jetzt suchen wir aber ein Wort, um einen Status zu beschreiben, um genderinklusiv zu sein, um eben alle anzusprechen. Und jetzt haben wir im Deutschen eben diese Form und ich verstehe das, das ist doch eigentlich total genial. Ja? Die Engländer haben das nicht und die UK, also in den USA auch nicht. Dann ist es doch total toll zu sagen, okay, da holen wir es wieder raus, gerade weil wir es gewohnt waren, von Auszubildenden und Vorstandsvorsitzenden zu sprechen. Da ist es doch. Na, und deswegen, also die Teilnehmenden, ja natürlich, das ist natürlich toll, die sind in dem Moment, sind sie Teilnehmende, wenn sie da sitzen. Aber es geht um den Status eben, wenn sie an irgendetwas teilgenommen haben. Dann müssten wir auch korrekt sein. Ne? Der Teilnehmer müsste mir auch sagen, okay, dann waren es die Teilgenommenen, wenn die Veranstaltung vorbei ist. So, es geht um den Status. Und ich finde, dass, wie gesagt, jetzt auch, wir dürfen da auch ein klein Ticken inkorrekt sein, weil wir es ja auf der anderen Seite eben auch sind. Und
ja,
diese
ja.
Partizipialform, sie ist kaum in unserer Sprache eben vorhanden. Wir benutzen sie eben selten. Wir benutzen sie mehr in der zweiten, ne? Also das Passiv, das machen wir, ne? Die Geimpften, die Weitgereisten, die Verwitweten und so weiter, die Beschäftigten, ne? Da ist es, da benutzen wir es eben auch als eine Art Status.
Und du hast ja auch gerade schon die anderen Länder angesprochen, also ebenso wie in Deutschland tobt auch in den anderen Ländern die Gender-Debatte. Also wie lösen das denn die anderen Länder? Also du hast gesagt, einerseits haben die nicht die sprachlichen Möglichkeiten, aber kennst du irgendein Beispiel, wo es vielleicht auch ein bisschen gütlicher.
Ja, das ist natürlich, ne, also ich kenne mich jetzt nicht im Detail in allen aus. Also es gibt tatsächlich Sprachen, die sind komplett neutral. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Ich glaube, das Finnische, die haben tatsächlich überhaupt keine Pronomen. Das ist komplett neutral. Es gibt noch eine. Hoffentlich sage ich es nicht falsch. Also es gibt diese highly gendered languages, da gehören wir dazu, und die Franzosen, genau. Bei den Franzosen ist es noch schwieriger, und Französinnen, ne? Ja. Also weil das ist in Frankreich ist es echt
ist noch ein bisschen ungewohnt, noch schwieriger, ja.
Und da gab es ja auch irgendwie, Macron hatte das, glaube ich, vor 2-3 Jahren mal wirklich von oben herab diktiert und gesagt, wir gendern jetzt, und dann gab es einen riesen Aufschrei, weil das echt bei denen nicht ohne ist mit diesen ganzen Es hinten dran und so weiter und den Pronomen und sowas. Ja, die sind ein bisschen zurückgerudert. Und haben es eben nicht mehr, ne, zentralistisch, wie die Franzosen das sonst eben gern machen, von oben eben runter diktiert. Wie da jetzt der ganz genaue Stand ist, weiß ich nicht. Die denken aber auch viel drüber nach, und bei denen ist es auch nicht ohne. Im englischsprachigen Raum ist es so, dass sie gerade bei den Berufsbezeichnungen haben, sie es so gut wie versucht zu neutralisieren. Also die haben die Berufsbezeichnung eben zum Beispiel vom Fireman in den Firefighter umgenannt. Sie haben Policeman in den Police Officer gemacht. Und so weiter. Das klingt für uns immer noch sehr männlich, weil dieses ER ist, aber bei den Engländern ist das eben an sich eine neutrale Funktion, und da gibt es nur noch ganz wenige Begriffe. Ich glaube, es ist Actress, Nurse and Waitress, wo klar ist, dass das Geschlecht eben weiblich ist, aber sie versuchen hier eben, haben es so gut es geht eben neutralisiert. Aber, und da kommen wir zu dem Anfang unseres Gespräches, zu den Bildern. Es gibt Studien, und ich habe auch einen schönen Film, den ich immer gerne zeige. Wenn man Vorschulkindern eben sagt, mal ist Surgeon, also ein Chirurg, a Pilot und ein Firefighter, ne, und the, die haben ja unbestimmte Artikel, das haben die Engländer ja, also es müsste ja eigentlich funktionieren. Aber siehe da, zu 80% malen diese Kinder Männer. Und das ist, weil die Rollenvorbilder eben, die Bilder, ja, die sie vorgezeigt bekommen, eben männlich sind. Und deswegen müssen wir an beidem arbeiten. Und dann, das ist nochmal wieder so ein Grund, wo ich denke, wie cool, also diese Chance der deutschen Sprache, wir haben es ja, wir können ja dieses Bild ganz anders kreieren, indem wir sagen, die Pilotin. Damit ist es ganz klar, eine Frau. Das können die Engländer in der Form im Grunde gar nicht. Und deswegen das als Chance zu nehmen und zu sagen, boah, wir können wirklich was tun über die Sprache, ist doch viel toller, als sich zu wehren und zu sagen, oh, mach ich nicht mit, ja.
Definitiv. Und da will ich so einen kleinen Schlenker machen zu Sie und Du. Es ist ja, also ich habe ja gerade schon mal angedeutet, dass ich nicht so ein Du-Freund bin. Mhm. Oder beziehungsweise, dass ich dieses vorschnelle Duzen oder dieses ungefragte Duzen kompliziert finde. Und da finde ich es genauso. Also ich finde es total schade, weil die Möglichkeit, das zu differenzieren, wird uns auch damit genommen. Mhm. Und wie häufig erlebe ich das so, dass ich zu Leuten komme, die im ähnlichen Alter sind wie ich, und dann sagen wir gleich, na, wir duzen uns. Und tatsächlich das ganze Gespräch, ich hatte das jetzt gerade vor 3 Tagen, irgendwie dann siezen die mich irgendwie, also weil es ihnen so rausrutscht und weil die Nähe einfach noch nicht da ist, siezen sie mich dann dauernd, obwohl wir ausgemacht haben, ja, jetzt du. Genau. Und das heißt, da merke ich irgendwie, was das erstmal, dass das Zeit braucht, dass das Vertrauen braucht, dass das erstmal ein Kennenlernen braucht. Und ich finde die Möglichkeit so wahnsinnig schön. Und ich finde auch sehr schön, dass du genau dieses Thema ansprichst, also dass man das ein bisschen verfeinern kann, dass man einfach auch die Vielfalt unserer wunderbaren Sprache nutzen kann. Genau. Ja, ich finde ja auch die Anglizismen, ich empfinde das auch nicht immer als Bereicherung. Es ist klar, das klingt ja manchmal cooler oder ist dann irgendwie vielleicht auch irgendwie in einem Business, genau wie mit Ärztesprache oder Ärztinnensprache oder Juristinnensprache, da hast du ja vom Prinzip her genau dasselbe. Also die haben auch eine Fachsprache und dadurch verstehen die sich besser. Genau. Ja, aber ich finde es manchmal auch echt albern. Aber gut, nun gut. Ich finde irgendwie, dass wir eher kreativ mit unserer Sprache umgehen sollten, weil die so super ist, und dass wir versuchen, für so angeblich langweilige Begriffe einfach mal was Cooleres Deutsches zu finden. Aber gut, genau. Jetzt nochmal zum Thema Diversity. Also ich würde das gerne noch ein bisschen vertiefen. Warum ist denn Diversity dein Thema? Wieso liegt dir das so am Herzen?
Ja, das ist echt eine gute Frage, und tatsächlich frage ich mich die auch immer mal wieder. Und ich kann's dir gar nicht so sagen. Es ist ein Thema, ne? Und wenn du mich jetzt sehen würdest, glaube ich, ne, lache ich und strahle ich. Ich kann es dir gar nicht sagen. Es kommt, oh, das klingt auch in Anführungszeichen so platt, so innen aus mir raus. Also ich habe damit, der Begriff kam für mich 2011, schwappte der irgendwie hier rüber nach Deutschland. Ich glaube, da kamen auch diese ersten Studien, die da kamen, und ich habe das aufgeschnappt, und ich kann es dir nicht sagen. Irgendwie hat es dann in mir gesagt, ja, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Ich finde, wir verbringen irgendwie so viel Zeit bei der Arbeit und im Job und es wäre doch einfach schön, wenn wir das so tun können, so sinnerfüllt und dass wir es so tun können, dass ich meine Qualifikation und mein Talent in diese Firma oder was auch immer Organisation einbringen kann. Und dass es egal ist, ob ich, ne, bei mir halt eben jetzt eher Mann oder Frau bin. Und dass es egal ist, ob ich schwarz oder weiß bin und groß oder klein und breit oder schmal oder wie auch immer. Dass ich so gesehen habe, dass diese objektiven Dinge, und da sind wir bei den Diversity-Kategorien, oft es eben so überlagert haben. Und ich mir auch so von innen raus, und das mag auch naiv klingen, zu sagen, Mensch, wir sind doch alles Menschen. Und ich komme doch, wenn ich in ein Unternehmen komme, komme ich als Anna, weil ich was besonders gut kann. Und weil das Unternehmen glaubt, mit der kommen wir einen Schritt weiter. Und dann, und das dann bitte in den Hintergrund gerät, dass ich eine Frau bin und dass ich vielleicht auch, ja, ich habe zwei Kinder und dass es ein bisschen schwieriger sein könnte, mich in den bestimmten Tageszeiten zu beschäftigen. Aber eben auch egal ist, wenn ich jetzt eine andere Religion hätte oder eben eine körperliche Behinderung und sowas, dass das mehr in diesen Vordergrund gerät. Und das kriegte für mich diese Ungerechtigkeit, die ich auch in meinem Job damals gespürt habe, das kriegte auf einmal einen Namen, Diversity. Und da habe ich gedacht, ja, das mache ich.
Du bist ja auch Juristin, also tatsächlich, ich vermute dann mal, dass der Wert Gerechtigkeit sicherlich auch ein ganz großer ist bei dir.
Ja, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht, ob ich wirklich, ne, so dieses Gerechtigkeit, ich glaube, das ist auch, ja, das kann auch dann, ne, das kann vielleicht auch ein bisschen politisch dominiert sein. Das ist klar, habe ich auch, ne, ich habe in der Kanzlei tatsächlich gearbeitet, aber nicht als Juristin, sondern als Pressereferentin. Ich habe das damals schon verbunden. Also ich habe immer schon viel mit Kommunikation zu tun gehabt und ich hatte auch Lust dazu. Ich hatte auch gar nicht mehr dieses ganz rein juristische, war es nicht, und habe das eben verbunden, die Juristerei mit der Kommunikation. Aber natürlich habe ich in diese Kanzlei auch, und das ist jetzt auch irgendwie überhaupt gar kein Geheimnis und war auch damals und ist auch heute noch nicht so ganz leicht, bin ich in dieser Zeit Mutter geworden. Und das ist aber unglaublich schwierig auch. Es kann doch nicht sein, dass wir Frauen alle, ne, nur weil wir Kinder bekommen, nicht denselben Zugang im Grunde zu Arbeit haben und dass uns da nicht im Grunde, in Anführungszeichen, ja, der goldene oder rote Teppich ausgerollt wird, weil wir einfach unglaublich gut sind. Und gerade wenn wir Kinder haben und auch, wie gesagt, oder auch nicht haben, wir sind ja nicht schlechter als.
Nee, definitiv. Also das ist ja eher so, die Leistung ist ja sogar größer.
Genau, und das habe ich nicht verstanden. Und da bin ich, glaube ich, schon auch einen natürlichen Tick weit irgendwie Feministin. Und da ist einfach noch ganz, ganz viel zu tun. Und das liegt mir am Herzen. Und mir liegen eben wirklich, also die Frauen und aber natürlich auch alle anderen am Herzen. Und ich finde diese Vielfalt, und das ist ja auch was, diese Vielfalt an Menschen, die sich eben auch, ne, mit einer anderen geschlechtlichen Identität oder die sich nicht einordnen wollen, die hat es ja immer gegeben. Also es mag ja, ne, und es mag auch sein, dass es vielleicht eine Minderheit ist, aber die hat es immer gegeben. Und die werden jetzt endlich sich, es ist ja nicht so, dass es jetzt auf einmal en vogue ist, eben homosexuell zu sein, ja, sondern das ist ja, es kommt ja von innen raus und es hat es immer gegeben. Sie hatten bloß kein Gesicht und sie sind nicht sichtbar. Und das finde ich, da möchte ich einfach mehr. Die Natur hat im Großteil vorgesehen, ja, binär, Mann, männlich, weiblich, aber sie hat auch ganz viele noch dazwischen. Und es gab auch immer schon die Menschen, die mit dem falschen Geschlecht auf die Welt, also für sie falschen Geschlecht auf die Welt gekommen sind. Und die haben jetzt endlich eine Stimme. Und das finde ich toll, weil das gehört auch zu einer Gesellschaft.
Gebe ich dir völlig recht. Jetzt ist meine allerletzte Frage. Wenn dich dann unsere Hörer und Hörerinnen kontaktieren möchten, wie erreichen sie dich denn?
Also wirklich tatsächlich am besten über meine Website, also anna-engers.com, ganz einfach. Und da ist, ne, E-Mail-Button, alles, und aber auch jederzeit gerne über E-Mail. LinkedIn bin ich auch unterwegs.
Okay, super, ja, das verlinke ich natürlich auch. Das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, keine Frage. Super, Dankeschön. Danke, liebe Anna, tolles Interview, vielen, vielen Dank.
Ganz gerne.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn diese Folge hilfreich für Sie war, dann freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, und zwar unter birgit-schürmann.com/podcast, Schürmann mit UE. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Themenwünsche, ja, schreiben Sie mir, und zwar unter podcast@birgit-schürmann.com. Sonst finden Sie mich auf den üblichen sozialen Kanälen. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schürmann.